Daniel Lücking.
Beim Blick auf die Uhr ist es jetzt 0 Uhr 23 und 25 Sekunden. Über den Daumen gepeilt haben wir heute 14 Stunden am Stück hier im Bundestag verbracht. Und bis auf eine etwa einstündige Unterbrechung und so ein paar kleinere Unterbrechungen, zwei oder so hatten wir, waren das am Stück auch Aussagen, die wir hier heute gehört haben. Wir versuchen jetzt einen schnellen Podcast, weil wir irgendwie auch deutlich müde sind und die Woche ist arbeitsintensiv. Wir sind noch ein bisschen eingebunden in Eigen-PR, denn am Wochenende läuft unser Radio-Feature im MDR und im RBB um 9.04 Uhr am Samstagmorgen. Und da haben Stella und ich jetzt noch ein bisschen damit zu tun, weil RBB und MDR gerne noch ein paar Teaser produzieren möchten. Dazu gibt es noch Artikel jetzt morgen zu der heutigen Sitzung und ach ja, irgendwie gibt es dann auch noch Gründe, in den Bundestag zu gehen und wo ich da schon bin, kann ich dann auch gleich in der Bundespressekonferenz noch vorbei. Also irgendwie ist diese arbeitsreiche Woche noch nicht so ganz zu Ende. Stella, was war denn die Überraschung des Tages heute?
Ein neues Format kam heute im Ausschuss vor und zwar gab es heute eine Gegenüberstellung. In der letzten Sitzung gab es ja den sagenumwogenen Herrn M., der ist heute Herrn Klein gegenübergestellt worden, weil es in der Aussage von Herrn M. den Vorwurf gab, dass er in einem Gespräch nach einer Sitzung beim Generalbundesanwalt mit Herrn Klein gesprochen habe, weil es Kritik an seiner VP01 gab und dass sie ausgeschaltet oder totgeschrieben werden sollte. Und in einem Zwiegespräch zwischen Herrn M. und Herrn Klein es geheißen hatte, ja, ich weiß, aber wurde mir halt von oben gesagt, dass wir die abschalten sollen. Und Herr Klein ließ über das Innenministerium in einer Bundespressekonferenz verlautbaren, dass dieses Gespräch nicht stattgefunden hat und auch diese Ansage nicht stattgefunden hat. Und dadurch gab es eben heute diese schöne Begegnung, diese zwei Personen mit ihren Aussagen gegenüberzustellen und sagen, so, Sie sagen das, Sie sagen das. Wie war es denn nun?
Und weil das nicht reichte, hat man auch noch eine dritte Person heute dazu geholt. Es war auch der Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer zugegen, der heute ganz zu Anfang des Tages vernommen worden ist. Und so kam es, dass ungefähr ab 21.30 Uhr, einen schönen Gruß an das ARD-Hauptstadtstudio, ihr wart irgendwie nicht mehr da, auch an ganz viele Zeitungsmedien, ihr wart leider auch nicht mehr da und habt insofern dieses Novum verpasst. Es kam ab 21.30 Uhr dazu, dass eben diese drei Zeugen des Tages sich in der direkten Konfrontation miteinander befunden haben und dass die Obleute allen drei Zeugen, also dem KHKM aus dem LKA NRW, dem Herrn Klein aus dem BKA und dem Herrn Kilmer aus der Generalbundesanwaltschaft, Fragen gestellt haben. Ja, und dem passen wir uns heute auch so ein bisschen an. Ich fange mal mit dem Herrn Kilmer an. Herr Kilmer hat eine interessante Aussage heute abgeliefert, denn er hat im Wesentlichen bestätigt, dass der Kriminalhauptkommissar M. aus Nordrhein-Westfalen ihm zeitnah von dem in Frage stehenden Gespräch mit dem Zeugen Herrn Klein vom BKA berichtet hat. Und was daran so besonders und bemerkenswert ist, ist, dass der Kriminalhauptkommissar M. eigentlich damals keinen Anlass gehabt haben dürfte, irgendwie über dieses Vier-Augen-Gespräch zu reden. Es hätte also eigentlich nicht dazu kommen dürfen, dass Herr Kilmer irgendwie etwas von einem Gespräch erfahren hätte, wenn ja dieses Vier-Augen-Gespräch nicht wirklich stattgefunden hätte. Und das war eigentlich nicht vorzuplanen durch den Kriminalhauptkommissar M. So ist es im Ausschuss heute dargestellt worden. Und Herr Kilmer hatte zwar wenig Erinnerungen an die konkreten Details, also so Dinge wie, in welcher Gesprächssituation hat denn das Gespräch stattgefunden, und er konnte sich noch so ein bisschen an die Tage erinnern oder an den in Frage kommenden Tag, was da alles so gelaufen ist. Er konnte sich aber auch daran erinnern, dass der Kriminalhauptkommissar M. nicht nur mit ihm darüber gesprochen hat, sondern auch mit einer Kollegin von der Generalstaatsanwaltschaft. Insgesamt fanden sich jetzt eben noch mehr Leute, die sich daran erinnern konnten, dass ihnen Kriminalhauptkommissar M. von so einem solchen Gespräch damals schon berichtet hat. Weil sie das nicht konkret mit irgendetwas verbinden konnten, war die Erinnerung jetzt natürlich erstmal zunächst etwas verschüttet oder ist es nicht mehr viel daraus da, aber es gibt Zeugen, die normalerweise als Anwälte tätig sind, die sich jetzt hier hinstellen und sagen, ja, über so einen Sachverhalt ist damals mit uns gesprochen worden. Die Aussage von Herrn Klein lief eigentlich so im normalen zeitlichen Rahmen ab. Der hat so gegen 10:45 hat er angefangen mit seiner Aussage und etwa gegen 14 Uhr war die Aussage dann auch vorbei, also so in ein bisschen was über 3 Stunden. Stella, hast du noch zu der Aussage was?
Ja, es ging mit Herrn Dieter Kilmer nicht nur um das Zwiegespräch zwischen Herrn Klein und Herrn M., sondern es ging natürlich auch um die VP01. Und zwar hatte ja am 23. Februar 2016 beim Generalbundesanwalt diese Sitzung stattgefunden, wo alle zusammengekommen sind, also Herr Klein, Herr M., der Zeuge Herr Kilmer und 2 VP-Führer. Und diese Tatsache, dass diese 2 VP-Führer da waren, hat nochmal zur Einordnung von der VP01 beigetragen. Denn es stand eben der Vorwurf im Raum, dass diese VP selber Anschlagspläne hat und irgendwie man ihr misstraute. Und dann gab es eben den Punkt, wie kann es denn sein, dass eine VP, die eigentlich so relativ neu in diesem Komplex war, warum war die sofort an den ganz hohen Tieren in diesem Komplex dran und es kann Informationen über Personen über 2 verschiedene Anschlagspläne berichten. Das ist ja irgendwie ein bisschen unglaubwürdig. Und da erzählten diese 2 VP-Führer, nee, es ist ganz anders oder beziehungsweise genau um diesen Sachverhalt, weil die VP01 diesen hohen Tieren gegenüber erwähnt hatte, ja, ich fände eigentlich einen Anschlag auch ziemlich toll, war er sozusagen Gleichgesinnter. Das heißt, auf diese Art und durch seine Radikalität hat er eben ganz anderen Zugang zu diesen Personen gefunden. Und dadurch, weil eben diese VP-Führer beschreiben konnten, dass sie eben die Quelle, also die VP, sehr richtige Hinweise geliefert hat und eben die Frage, wie kann sie die bekommen, kam sie eben aufgrund des Vertrauens, was die VP gegenüber diesen Gefährdern genoss. Und weil sich das bestätigt hat, und eben diese Beschreibung von den VP-Führern hat in dem Zeugen Herrn Kilmer ausgelöst, dass er sagte, okay, gut, wenn diese 2 Personen das so triftig begründen können, warum sie den Aussagen der VP01 so glauben, hat es für ihn zu einer komplett neuen Einordnung und zu einer Glaubwürdigkeit, und genau das wurde da auch noch differenziert, dass es die Glaubhaftigkeit der Informationen ging und die Glaubwürdigkeit der Personen. Und das klang dann eine Zeit lang irgendwie auch mit dem darauf folgenden Zeugen, wurde gesagt, ja, das ist ja jetzt Wortklauberei. Aber eben, dass eine Glaubhaftigkeit sich nur auf die Informationen dieser VP01 beruft. Und das war ja genau der Punkt, dass aufgrund der Glaubhaftigkeit der Informationen die VP in ihrer Glaubwürdigkeit angezweifelt wurde, aber eben durch diese wirklich sehr sehr informativen Berichte von den VP-Führern unterstrichen wurde, dass es keinerlei Zweifel an den Aussagen dieser VP gibt.
Ja, das ist wirklich ein semantischer Mindfuck, den das Innenministerium bzw. das Bundeskriminalamt dort versucht hatte. Also man hat versucht, ein Schlupfloch zu schaffen. Und Schlupfloch ist das Zitat aus einer E-Mail, die zwischen Herrn Kurenbach, Herrn Kurzhals und dem Zeugen Herrn Klein, den wir dann heute auch gehört haben, hin und her ging. Diese E-Mails sind bei Florian Flade im WDR ein Thema geworden. Und aus diesen E-Mails ist heute auch mehrfach zitiert worden. Stella, hast du dir da den genauen Wortlaut noch aufgeschrieben? Nee, also ich habe es auch nicht genau alles wiedergegeben. Muss man wirklich beim WDR nochmal nachlesen. Aber da ist von einer Trostlosigkeit beim LKA NRW berichtet worden. Es wurde die Behauptung aufgestellt durch Herrn Klein, dass es sich da um Lügen handelt, die irgendwie weiterverbreitet worden sind. Und dieser hochgradig emotionale Ton, den hat Herr Klein irgendwie heute versucht wegzudefinieren und hat gesagt, ja, das sei ja jetzt nur so internes Gespräch gewesen und dem dürfe man jetzt nicht so viel Bedeutung beimessen oder da solle man sich nicht so direkt um den Ton scheren. Also er war sehr darum bemüht, seine Formulierungen, die eben ganz krass darauf abzielten, dass er dem LKA NRW nicht glaubt, dass er der Vertrauensperson nicht glaubt, dass man die ja doch nicht so nehmen sollte, wie die da stehen. Ja? Problem ist, das waren das, was aus diesen E-Mails vorgelesen wurde heute, das war wesentlich authentischer als das, was Herr Klein in seiner Aussage zum Besten gab. Herr Klein begann seine Aussage zunächst mit 1,5 Stunden Eingangsstatement.
Herr Klein ist erster Kriminalhauptkommissar beim BKA und ja, diese anderthalb Stunden, wir hatten es ja eigentlich bei M schon in der letzten Sitzung, der hatte auch ein sehr, sehr ausführliches Statement und mit schon von uns erwähnt, glaube ich, diesen 400-seitigen Aktenordner dabei, wo sein persönliches Logbuch drin kopiert ist. Und da war das ja so, dass wir am Anfang auch dachten, ja, jetzt fängt der hier auch beim Urschleim an. Aber dann war dann wirklich dadurch, genau durch diese lange und chronologische Belegung von diesen einzelnen Sachverhalten, hat er sozusagen sukzessive aufgebaut, woher sich seine Stellung oder seine Einstellung, worauf sie sich fußt. Und dadurch hat das alles irgendwie ja, Hand und Fuß. Und bei Herrn Klein war das eigentlich so, ja, ich hatte auch von den Referenten-Tweets gesehen, wo es dann von so, ja, also wie viel Kulis des BKA so als Werbemittel bestellt ist, werden wir wahrscheinlich demnächst auch erfahren. Also das war wirklich sehr schwer mit offenen Augen zu ertragen.
Vor allen Dingen der Informationsgehalt war denkbar dünn. Herr Klein hat zunächst Allgemeinposten vertreten und hat mehr oder weniger den Obleuten im Ausschuss erklärt, was denn so sein Beruf ist. Das ist ja normalerweise auch in Ordnung. Aber er hat fast wirklich ganz ausführlich BKA-Strukturen erklärt und Dinge, die eigentlich der Ausschuss schon weiß.
Ja, und sagte dann aber auch, ja, und wahrscheinlich werde ich auch noch da zu M befragt werden und rede dann weiter, wo wir alle oder ich speziell dachte, ehrlich gesagt, ist es der einzige Grund, warum Sie heute geladen sind, ist diese Widersprüchlichkeit zwischen Ihrer Aussage und der von Herrn M. Und das war so kurz so in so einem Nebensatz. Ja, also zu M kann ich jetzt auch noch was sagen, aber eigentlich noch hier und was das BKA noch so macht. Also das war, da habe ich mich dann gefragt, weiß der Zeuge, was wirklich der Kern ist, warum er geladen ist oder wurde das so, wir würden Sie gerne mal hören und Sie können uns einfach mal erzählen, was Sie so wissen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nicht Teil der Anfrage an ihn war. Bitte äußern Sie sich und vor allen Dingen, das ist ja nicht nur, dass er das irgendwie vernommen hat, sondern das Bundesinnenministerium hat in der Bundespressekonferenz durch Herrn Alter seine Stellung zu diesem Sachbezug verlautbaren lassen. Und da wurde gesagt, dieses Gespräch hat nicht stattgefunden. Und dann war das eigentlich klar, dass das ist ja nicht nur so klein am Rande irgendeine Info, sondern das ist erstmal diesem Ausschuss vorweggenommen war, diese Pressekonferenz. Und da stellte sich dann auch im Laufe dieser Anhörung raus, Hat dann Benjamin Strasser das eigentlich sehr, von der FDP sehr schön herausgearbeitet. Der sagte auch so, wann genau haben Sie Ihre Stellungnahme geschrieben? Und dann ist jetzt noch so ein bisschen diffus, weil ne, Erinnerung und so, zwar erst letzte Woche, aber trotzdem. Was war denn eigentlich zuerst da? Und es wirkt eigentlich so, so wie ich es jetzt aus der Beschreibung, aus der Stellungnahme und der Abstimmung mit Kollegen zwischen ihm und seinen Kollegen war, dass die Verlautbarung oder eben das Dementi vom Bundesinnenministerium in der Bundespressekonferenz vor der Stellungnahme des Zeugen stattgefunden hat.
Also es sieht danach aus, als hat man nach dem Knaller der Sitzung vom 14.11., wo eben der ehemalige Bundesinnenminister de Maizière quasi beschuldigt worden ist, entweder er oder sein Amt hätten mehr oder weniger die Vorgabe gemacht, die VP01 müsse kaputtgeschrieben werden. Es war wohl so, dass dann ziemlich schnell ziemlich große Hektik ausgebrochen ist und sehr viele Menschen in einer Telefonkonferenz dann im Anschluss an die Aussage mit Herrn Klein telefoniert haben und Herr Klein sah sich genötigt, sich zu rechtfertigen, hat diese dienstliche Erklärung mehr oder weniger telefonisch mit hohen Herren aus dem Innenministerium abgestimmt, die BKA-Spitze auch gar nicht mehr so richtig beteiligt, was deutlich wurde, weil er ganz offensichtlich seine dienstliche Erklärung, die er zu seinem Handeln abgegeben hat, gar nicht an die Hausspitze geschickt hat, sondern direkt ans Bundesinnenministerium. Lieber Herr Dr. Vogel, das wirkt doch alles sehr chaotisch und auch da haben Sie heute nichts zu beigetragen, dass das in irgendeiner Art und Weise professionell dahergekommen wäre. Also es gab schon deutliche Zweifel, wie diese Aussage da zustande gekommen ist. Und vor allen Dingen, weil Herr Klein sich auch quasi direkt in dem ersten Satz zum Vier-Augen-Gespräch, den er dann irgendwann nach einer Stunde 10 Minuten in seinem verschwurbelten Eingangsstatement fallen ließ, dann auch direkt äußerte, dass er nicht mehr genau sagen könne, ob er nicht unter vier Augen mit Kriminalhauptkommissar M. gesprochen habe, aber er könne definitiv sagen, dass das, was an Inhalten aus dem Vier-Augen-Gespräch vom Kriminalhauptkommissar M. berichtet worden ist, nie Thema eines Vier-Augen-Gespräches gewesen ist. Also wir haben ein Vier-Augen-Gespräch, aber wir haben nicht das Vier-Augen-Gespräch.
Ein Vier-Augen-Gespräch.
Genau, wir haben ein Vier-Augen-Gespräch, an dessen Inhalte er sich nicht erinnern kann und das er auch nicht ausschließen will. Aber er will ausschließen, dass die Themen hatte, die der Kriminalhauptkommissar M. benannt hat.
Genau, und da kam natürlich noch hinzu und da fühlte ich mich so ein bisschen zurückerinnert an die NSA-Untersuchungsausschüsse, wo immer von einem Block die Rede war, woher die Zeugen und Zeuginnen ihr Wissen hatten. Das war dann immer netzpolitik.org. Heute wurde von dem Twitter-Account gesprochen und ich gucke jetzt mal Herrn Lücking mir gegenüber an. Ich glaube, das war deiner.
Keine Ahnung, ich sehe diesen Herrn Lücking immer nicht.
Auch nicht. Der twittert immer live aus dem Ausschuss, ist echt krass. Und weil natürlich der Zeuge Klein natürlich in der Misere ist, dass er war natürlich in der Sitzung von Herrn M. nicht da und das Protokoll durfte er natürlich, weil sich Zeugen nicht vorbereiten dürfen über zukünftige Sitzungen, wo sie selber sein würden, um befangen zu sein oder Absprache oder weiß der Geier, heißt also den wirklichen Wortlaut, was nun Herr M. über dieses Zwiegespräch gesagt hat, wusste der Zeuge gar nicht. Der Zeuge wusste nur aus Tweets aus dieser Sitzung, dass Herr M. behauptet, dass es dieses Gespräch gegeben hätte und dass er aufgrund von Statements, die Abgeordnete im Anschluss noch gebracht haben oder eben mitten in der Sitzung, darauf dieses Dementi basiert, bleibt nach wie vor sehr seltsam.
Es ist auch wirklich, wirklich dünn. Also wir haben nochmal rekapituliert, was zur Verfügung stand. Es waren wirklich keine Erste-Hand-Aussagen. Es waren die Tweets, es waren die Statements der Obleute, die wir gegen 19 Uhr hochgeladen haben. Und dann kommt noch in Frage der dpa-Artikel der Kollegin Glasmann, der auch verbreitet worden ist und der auch zum Zeitpunkt der Abgabe der Presseerklärung des Sprechers des Innenministeriums auch schon verfügbar gewesen ist. gewesen ist. Das Problem, was wir da jetzt haben, semantisch ist das natürlich völlig korrekt, was dort heute performt worden ist. Also man kann das so ausdrücken und kann sagen, ein Vier-Augen-Gespräch mit diesen Inhalten hat es nicht gegeben. Leider ist aber aus der Bundespressekonferenz der Eindruck entstanden, generell habe es ein Vier-Augen-Gespräch nicht gegeben. Und generell sei irgendwie dem Zeugen, Kriminalhauptkommissar M., nicht zu glauben. Also es ist in der Pressekonferenz sehr deutlich all das in Frage gezogen worden, was dann heute in der Gegenüberstellung wieder ein Thema wurde und zu dem Herr Klein heute wirklich nur ein langes Gesicht machen konnte. Stella, du hast ihn genau angeschaut bei der Aussage. Wie sah er denn da aus?
Ja, in der Gegenüberstellung, das war wirklich total erstaunlich und das hat sich ziemlich genau mit dem gedeckt, was Herr M. in seiner Anhörung vor einem Monat berichtet hatte, weswegen es dieses Zwiegespräch gab, weil er sagte, wir haben uns nochmal zusammengestellt und nochmal rekapituliert, weil wir können gut miteinander arbeiten, wir können uns gut leiden. Und deswegen habe ich gesagt, ey Klein, geht's noch? Was ist das denn? Was machst du denn mit meiner VP? So, und dass eben dann wohl Klein gesagt hat, ja, weiß ich, aber von ganz oben. Und diesem Punkt, weiß ich von ganz oben, sind wir irgendwie nicht sonderlich näher gekommen. Da sagte auf jeden Fall Herr Klein, ganz oben habe ich auf gar keinen Fall gesagt, dass ich gesagt habe, vielleicht macht die VP viel Arbeit, was ja übers Innenministerium so verlautbart wurde, dass sie totgeschrieben werden musste, weil sie zu viel Arbeit macht. Wenn ich gesagt habe, hey, VP macht schon ganz schön viel Arbeit. Das kann sein, weiß ich nicht, kann ich nicht ausschließen, dass ich sowas Flapsiges gesagt habe. Aber ich kann ausschließen, dass ich gesagt habe, dass man sie totschweigen muss. Ich kann ausschließen, dass ich irgendwie de Maizière im Kontext genannt habe oder Kurenbach. Habe ich nicht genannt, hat nicht stattgefunden. Und genau dieses eigentliche Vertrauensverhältnis, was diese zwei Beamten miteinander haben, hatte sich eigentlich nochmal in der Mimik der beiden wieder gespiegelt, weil es war dann immer so ein Patchingball irgendwie. Auf der einen Seite wurde ein Schreiben vorgelegt, was der eine gesagt hat und dann ein Schreiben von dem anderen und jeweils so die Herzen zerbröckeln zu sehen beim jeweiligen anderen Statement, also durch als Aussage von Herrn M. war natürlich, es gab dieses Gespräch und du hast mir gesagt, ihr wollt meine VP totschreiben. Und der Blick, den Herr Klein M. zuwarf, war eher so, was redest du denn? Nein, so war das. So, also so ganz komisch, nicht pikiert, das ist die Unwahrheit, sondern eher so, da war ganz viel Enttäuschung im Blick. Es war ganz, ganz, ganz komisch, schwer zu beschreiben, aber wirklich so, dass da schon eine Bindung zwischen diesen zwei Beamten ist, dass eigentlich dadurch sich wirklich die Frustration eigentlich gut erklären lässt, weil eigentlich die beiden wirkten miteinander, dass man eigentlich miteinander reden kann und sagen, kannst du mir ruhig auf den Tisch packen, wenn es irgendwelche Zweifel gibt und dass man das nicht so hintenrum machen muss. Ja, und genauso gab es eben umgekehrt, als Schreiben vorgelegt wurden von Herrn Klein, der geschrieben hatte,
Das Schlupfloch, die Trostlosigkeit.
Genau so, also da war eben auch ein Wording dabei, wo wiederum dann Herr M. so ein bisschen, wie was, ey, so redest du immer. Also das war ganz, also das war eine richtig, also alleine bevor diese Gegenüberstellung begann, als sie sich so nach und nach hinsetzten, Herr Klein saß noch da nach seiner neunstündigen Anhörung und dann kamen die anderen dazu und guckten sich nicht an, würdigten sich keines Blickes. Also das war wirklich eine richtig unangenehme Situation. Also ich hätte in keiner deren heute stecken wollen.
Wir müssen noch mal kurz nachrechnen. Also Klein ist heute insgesamt 9 Stunden vernommen worden. Seine Aussage hat etwa gegen 15 Uhr begonnen. Ich hatte so gegen 15.11 Uhr getwittert, dass er mit dem Statement beginnt. Und die Gegenüberstellung begann so gegen 21.30 Uhr. Und es war eben zwischendrin auch noch eine kleine Pause zwischendurch. Also so ganz in die Mangel genommen worden ist er nicht vor der Gegenüberstellung. Er hatte also durchaus noch Kapazitäten. Und die Gegenüberstellung hat eins zutage gefördert. Sie war in der Lage, seine verschwurbelte Ausdrucksweise, die sich in den ganzen 6 Stunden davor negativ auf die Qualität der Inhalte ausgewirkt hat, meiner Meinung nach, aufzubrechen. Denn gegen die glasklare Ausdrucksweise, gegen das präzise Ansprechen, Beurteilen, Folgern, was Kriminalhauptkommissar M. durchzog und was auch Herr Kilmer durchgezogen hat. Ja, Herr Kilmer nicht so ganz deutlich, aber bei Kriminalhauptkommissar M., da kenne ich das, wie ich das im Militär gelernt habe, ansprechen, beurteilen, folgern. Ich weiß nicht, ob er da ganz automatisch irgendwie kürzer und präziser in seinen Aussagen werden musste, der Herr Klein, oder ob das so ein ob wirklich klar war, dass seine Schwurbelei jetzt irgendwie nicht mehr erträglich ist. Damit es nicht heißt, wir sind hier irgendwie unfair, will ich kurz erklären, woran ich Schwurbelei knüpfe. Also es war, wie vorhin schon ausgeführt, er hat Allgemeinplätze erklärt, die der Ausschuss schon wissen musste, und in einem Duktus, als sei er quasi der Lichtbringer für den Ausschuss, und das passt irgendwie nicht so ganz. Und es waren vor allen Dingen auch immer redundante Formulierungen dabei. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe es schon gesagt, aber ich sage es gerne jetzt nochmal. Und da war dann auch so eine Geschichte, sind Sie bei der Abfassung der dienstlichen Erklärung unterstützt worden oder haben Sie die alleine abgefasst? Also eine klare eine klare Ja- oder Nein-Frage oder zumindest eine klare Richtung. Und auf die Frage hat er dann geantwortet mit weder noch. Und das führt dann leider dazu, dass irgendwie alles, was er geäußert hat, diesen Weder-noch-Aspekt hat. Und ich mutmaße mal, dass das Protokoll, was jetzt am Ende dieser 6-stündigen Aussage, die er alleine getroffen hat, ein wesentliches ist, wenn man versuchen will, ich denke da jetzt vor allen Dingen an Kai Biermann wie heißt sein Co-Part? Nochmal, ich komme gerade nicht auf den Namen, es ist einfach nur zu spät, um 10 vor 1. Aber Kai Biermann hat in seinem Neusprech-Blog eine wunderbare Passage über wunderbare Passagen immer wieder über Politikersprech drin und hat auf einem Chaos Communication Congress mal präsentiert, wie viel redundantes Gewäsch in einer Rede der Bundeskanzlerin verarbeitet ist. Und wo dann mal so ganz nebenbei irgendwelche Kernaussagen, so ganz gegen Ende, wenn alle eingelullt sind, kommen. Und so in etwa kann man sich die Aussage von Herrn Klein vorstellen. Und ich empfehle dieses Protokoll wirklich für die Analyse, denn dann muss man mal ganz genau reinschauen, in welchen Punkten hat er eine Aussage getroffen, an welchen Punkten hat er diese Aussage gleich wieder irgendwie relativiert oder kleingeschrumpft. Der Herr Klein, der Aussagen kleinschrumpft. No pun intended. Das empfiehlt sich wirklich zu einer Analyse, wenn dann irgendwann am Ende dieses Ausschusses dieses Protokoll mal da ist. Wirklich sachdienlich waren nur wenige Angaben, will ich mal sagen, und die waren eher so auf Abwiegeln des ganzen Sachverhaltes angelegt.
Ja, aber diese Redundanzen waren immer so, dass sie so minimale Veränderungen beinhalteten und was eigentlich eine wahrscheinlich gelernte und sehr schlaue Variante ist für den Fall, dass man sich auf nichts festlegen möchte, beziehungsweise je nachdem, wenn du dich nur wässrig genug ausdrückst, dann kannst du, wenn du der Unwahrheit überführt wirst, kannst du sagen, nee, ich habe aber gesagt, ich kann es nicht ausschließen, aber ich erinnere mich nicht. Da steht nicht, hat nicht stattgefunden. So, und genau so ein, ja, so eine Aus, also da war einfach, ist so eine gewisse Auslegbarkeit in fast jeder Aussage möglich gewesen. Und das ist natürlich, was bringt es so einem Ausschuss, wenn der Zeuge unter Wahrheitspflicht steht und jedes Mal sich so einen kleinen Rahmen lässt, so einen kleinen, wie heißt das Wort, was ich suche? so einen kleinen Spielraum, sich einen kleinen Spielraum lässt, wie man seine Aussagen interpretieren kann. So. Und
ja, und das hat dann dazu beigetragen, und das hört ihr dann auch gleich noch in den Statements, dass zum Beispiel Fritz Felgentreu sich relativ eindeutig positioniert hat und auch gesagt hat, naja, also insgesamt wirkte die Aussage von Kriminalhauptkommissar M. Auf ihn deutlich glaubwürdiger, als das bei Herrn Klein der Fall gewesen ist. Ja? Und dieses ganze Geschwurbel hat wirklich nicht für eine glaubwürdige Position gesorgt. Es hat eigentlich nur noch mehr Fragen aufgeworfen, was denn da im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum passiert ist und was die Rolle des BKA in diesem Fall ist.
Genau, und dieses ein Teil der frei auslegbaren Antwort war zum Beispiel in Bezug auf den Paragraphen 4a, der beinhaltet den Sachverhalt von länderübergreifenden, also eines.
Ob das BKA sich einschaltet?
Nee, also. Das nannte sich, also in Bezug auf den Paragraphen 4a, länderübergreifender Sachverhalt, weil sich nach Aussagen von Herrn M. das LKA NRW mehrfach ans BKA gewendet hatte und gesagt hatte, diesen Typen hier, diesen zukünftigen Attentäter, den wir hier auf dem Schirm haben, den müssen wir euch übergeben. Das ist ein hochagiler Gefährder. Das ist bundesweit relevant und das können wir hier nicht auf den Schultern von NRW irgendwie austragen. Und dann sagt er, ja, der erfüllte aber nicht, also ich sage Ihnen das jetzt mal, also jetzt hier so länderübergreifend wäre zum Beispiel, lass es mal 4 Gefährder sein, jeder Gefährder ist in einem anderen Bundesland und dann greift dieser Sachverhalt, wo Martina Renner nur auch sagte, ja gut, wenn das so ist, dann kann man den Paragraphen 4a auch abschaffen, weil der spätere Attentäter das Sinnbild, also zu 100% diese Voraussetzungen für den Paragraphen 4a erfüllt. Und er bewegte sich eben deutschlandweit. Guten Abend. Und bewegte sich deutschlandweit. Und es ist eben so, dass wenn man sagt, okay, die Verantwortung liegt bei NRW, aber diese Verantwortung endet eben an der Landesgrenze. Das heißt also, wenn er sich bewegt nach Berlin, dann kann NRW nichts machen. Also dass man nicht sagen kann, stimmt für diesen Fall, also ist erfüllt der spätere Attentäter absolut den Paragraphen 4a.
Ja, und da hätte sich das BKA einschalten müssen. Aber stattdessen saß da heute ein BKA-Beamter, der gesagt hat, das BKA habe sich schon deswegen nicht eingeschaltet, weil ja das LKA NRW so kompetent gewesen sei und so potent gewesen sei, dass es natürlich diesen Fall komplett alleine hätte handhaben können. Ich weiß nicht, ob Herr Klein da oder was da in Herrn Klein vorging, und diese Passagen muss man sich wirklich definitiv im Protokoll nochmal durchlesen, da argumentiert die Behörde, die Verantwortung hätte übernehmen müssen, weil mehrere Bundesländer betroffen waren, damit man könne keine Verantwortung übernehmen, weil man würde ja sonst irgendwie die Leistungsfähigkeit der Bundesländer in Frage stellen. Das war insgesamt deutlich widersprüchlich und das hat Herr Klein jetzt nicht nur einmal geäußert, das hat er heute mehrfach ins Protokoll gebracht und ja, also da hört es dann auch auf. Irene Michalitsch hat ihn damit konfrontiert und hat gesagt, ja, also wenn Sie den Paragraphen 4a dann nicht anwenden wollen oder so definieren oder so auslegen, dann ist er ja auch gar nicht nötig und dann hätte man ihn ja auch irgendwie nie aufs Tableau bringen müssen. Und Herr Klein war jemand, der sehr deutlich auf Auslegung oder sehr deutlich auf Einhaltung von Vorschriften und auch auf dem Schriftweg bestanden hat. Und er machte das auch deutlich, indem er sagte, ja, es habe ja nie ein schriftliches Ersuchen des LKA NRW gegeben, dass das BKA doch bitte den Fall dieses hochgefährlichen und hochmobilen späteren Attentäters übernehmen sollte. Das Problem war, im Laufe seiner Aussage wurde Herr Klein dann mit Sitzungsprotokollen des GTAZ, des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums, konfrontiert. Und zum GTAZ sei nochmal gesagt, wir haben in vergangenen Podcasts immer wieder von Demgetatz gesprochen und das ist mir erst die Woche im Pressehintergrund bei Benjamin Strasser aufgegangen. Das klingt so nach einer Institution, das klingt so nach einem Gebäude, zu dem man hinfährt, das klingt so nach Büros und festangestellten Menschen und so weiter. Das trifft aber den Charakter des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums nicht. Es handelt sich dabei eher so um ein Sitzungsformat und das schwang heute auch zeitweise so mit, eher so um eine regelmäßige Telefonkonferenz, an der halt Leute teilnehmen, die mit den Aufgaben da betraut sind und von den Sicherheitsbehörden. Die suchen mit Sicherheit auch einen Ort auf, auch hier in Berlin und auch Treptow auf dem Gelände des Verfassungsschutzes und BKAs. Aber es ist keine zusätzliche Behörde, das nur zum GETAZ. Und aus diesen Sitzungen gibt es Protokolle und in diesen Protokollen war niedergehalten an mehreren Stellen, dass das LKA NRW gesagt hat, hier, wir haben einen hochmobilen Gefährder, bitte übernehmen Sie BKA. Und Herr Klein hat diesen Antrag, diese Formulierung quasi belanglos geredet und hat gesagt, reicht nicht aus, das hätte der Schriftform bedurft.
Genau, das hätte der Schriftform bedurft und außerdem hier so ein Sachbearbeiter, ja, nach so einer GETAZ-Sitzung, das gilt gar nicht. Also das ist überhaupt nicht spruchreif und nicht formgerecht und das müsste ein Antrag aus dem Landesinnenministerium sein, was für wirklich Pruster in den Fraktionen sorgte, weil wirklich selbst wenn man darüber debattiert, was jetzt genau die richtige Form ist, nach so einem Schreiben zu sagen, es hat nie einen Antrag gegeben, ist ja trotzdem die Unwahrheit dahingehend, dass es vielleicht nicht die richtige Form ist, aber der Fakt, dass dieses Ersuchen da ist und dass dieses Interesse an der Übernahme da ist, das kann man ja nicht mehr von der Hand weisen.
Kleiner Rückblick auf meine Bundeswehrzeit. Da gibt es ein interessantes Konzept, das ich dann hier an dieser Stelle dem BKA gerne mal vorstellen möchte. Das nennt sich helfende Dienstaufsicht. Wenn man feststellt, dass irgendjemand im untergebenen Bereich oder auf einer anderen Ebene gerade dabei ist, einen Riesenfehler zu begehen, zum Beispiel, weil er ein Ansinnen äußert, aber nicht die richtigen Schritte unternimmt, dann könnte man auf die Idee kommen, zur helfenden Dienstaufsicht überzugehen und zu sagen, Mensch, ich sehe, was du da vorhast. Hier ist der richtige Weg, wie du das auch erreichst. Aber stattdessen hat das BKA leider gesagt, wir nehmen das nicht wahr. Irene Mihalic hat den Zeugen dann aber auch nochmal damit konfrontiert, was denn so im Gesetz steht zu diesem 4a und hat nochmal ganz deutlich herausgearbeitet, dass das Gesetz an dieser Stelle ihrer Ansicht nach gar keine Form vorgibt. Also kann ein Antrag auf Übernahme jedwede Form haben und muss auch nicht von irgendeiner entsprechenden Dienststelle gestellt werden. Vielleicht hätte man auch einfach sagen können, als Ergebnis des Protokolls, hier ist ein Antrag eingegangen oder hier ist ein Begehr geäußert worden, aber die Form passt nicht. Bitte kontaktieren Sie Ihren Innenministeriumsleiter, Ihren Dienststellenleiter und richten Sie den Antrag, den Sie hier formuliert haben, nochmal begründetermaßen über ihn. Das wäre konstruktiv gewesen. Das wäre im Sinne des Jobs, der Aufgabe gewesen, die Herr Klein für sich und seine Position auch dargestellt hat. Herr Klein hat sich in der Zentralstelle oder in einer Unterzentralstelle, also laut eigenen Aussagen arbeitete Herr Klein in der Zentralstelle des BKA, in einer Unterzentralstelle des BKA, die eingesetzt war, um besonders schnell auf Sachverhalte zu reagieren. Sprich also, man muss sich die Aufgabe von Herrn Klein so vorstellen, dass er hinkommt, guckt, wie groß ist denn der Aktenstapel. Der ist aber schon ganz schön groß. Hauptsache, da ist jetzt nichts Gefährliches drin. Wartet mal, ich guck mal rein. Ja, und dann geht der Herr Klein so zack, 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 zack durch den Aktenstapel durch, priorisiert und will damit sicherstellen, so hat er es ausgedrückt, dass eben zeitkritische Gefährdungssachverhalte schnell bearbeitet werden und nicht unter den Tisch fallen. Was so gar nicht zu dem passt, was im GETAZ rund um den Fall des späteren Attentäters durch das BKA veranstaltet worden ist. Das war ein Ziemlich perfider Widerspruch, mit dem Herr Klein dann heute auch irgendwie nicht so ganz konfrontiert worden ist. Ich weiß nicht, ob man da Rücksicht genommen hat seitens der Obleute oder ob man einfach darauf gewartet hat, dass er sich noch ein bisschen weiter verstrickt und ob man jetzt schlicht abwartet, was hinterher im Protokoll so drinsteht. Das wird einiges sein, was dort in diesem Protokoll drin ist. Und da wäre ich wirklich gerne Mäuschen, um zu sehen, was das stenografische Protokoll bei der Zusendung an Herrn Klein aussagt und was es nach der Rücksendung an den Ausschuss aussagt. Denn Herr Klein hat ja nicht nur das Recht, anderthalbstündige Eingangsstatements abzugeben, und das wäre auch noch länger gegangen. Herr Klein hat auch das Recht, das Protokoll zu lesen und, weil er sich nicht selbst belasten muss, auch gewisse Anmerkungen zu machen. Die werden natürlich kritisch begleitet. Aber all das, was wir heute schildern, das ist eben auf Basis der von uns gerade gesehenen Sitzung. Und wir dürfen uns jetzt darauf freuen oder gespannt sein, was aus dieser Sitzung übrig bleibt, wenn Herr Klein das Protokoll dann übersendet bekommen hat und was letztendlich dann als relevante Äußerungen aus dieser Sitzung in den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses eingehen wird.
Jetzt kommen die Statements, unter anderem über die Glaubwürdigkeit des Zeugen Philipp Klein und die neue Herangehensweise der Gegenüberstellung. Ihr hört die Abgeordneten in der Reihenfolge Fritz Felgentreu von der SPD, Irene Mihalic von den Grünen, Volker Ulrich von der CDU und Benjamin Strasser von der FDP.
Herr Felgentreu, am Anfang dieses Tages stand die Frage, einer lügt, wer ist es? Wie weit ist der Ausschuss im Laufe dieses Tages gekommen?
Da ließ sich nicht abschließend klären. Am Ende steht Aussage gegen Aussage über ein Vier-Augen-Gespräch. Da wird man auf der juristischen Bewertung wohl stehen bleiben. Für mich war das Bild, das sich aus den Aussagen des Zeugen M ergeben haben, das in sich rundere, geschlossenere, das sich auch besser mit den Unterlagen, mit den Akten in Einklang bringen ließ.
Wie setzt der Ausschuss jetzt fort?
Wir werden jetzt mit den Zeugenvernehmungen fortsetzen, die wir ohnehin für den weiteren Verlauf geplant hatten. Wir müssen weitergehen in Richtung BND und Verantwortung des BND. Wir werden wieder den Faden aufnehmen mit den Videos, die dem BND im Umfeld des Anschlags anscheinend erst hinterher zugespielt worden sind, die aber den Diensten, die diese Videos aufgezeichnet haben, schon vorher bekannt waren. Da nehmen wir den Faden wieder auf und wir werden natürlich auch noch mal auswerten, was wir hier heute gehört und erlebt haben. Wir werden sicherlich auch noch weitere Zeugen im Zusammenhang mit dem Komplex heute befragen. Insbesondere der Gruppenleiter Kurenbach wird hier sicherlich noch mal eine Aussage machen müssen. Und es ist auch klar, dass der damals verantwortliche Innenminister irgendwann hier gehört wird.
Wunderbar, vielen Dank. Danke. An dieser Stelle. Frau Mihalic, die gleiche Frage. Wie weit sind wir gekommen?
Ja, wir wissen jetzt immer noch, dass einer lügt. Ja, also leider wissen wir nicht mehr, weil es ist halt eben immer noch die Situation, dass wir eine Aussage gegen Aussage haben und das jetzt nicht näher eingrenzen konnten. Allerdings würde ich mich da auch der Bewertung des Kollegen Felgentreu anschließen. Also man hat schon eine Wahrnehmung über die Aussagen, die hier heute getroffen worden sind und welche man sozusagen auch anhand von Unterlagen, an Akten nachweisen, irgendwie schlüssig untermauern kann und bei welchen man Schwierigkeiten hat. Ja, ich drücke das absichtlich so vorsichtig aus. Und da erschien mir doch, also diese Aussage von Herrn M. und auch die des Oberstaatsanwalts Kilmer doch in sich schlüssiger und konsistenter als das, was Herr Klein hier ausgesagt hat, der sich sehr häufig, wie ich fand, auch in Widersprüche verwickelt hat, das auch nicht abschließend aufklären konnte, wenn es solche Widersprüche gab und festhielt. Das soll jetzt nicht eine Bewertung seiner Aussage in Gänze darstellen, ja, weil wir haben immer noch die Situation, dass wir eben nicht einwandfrei belegen können, wer also welcher dieser beiden Zeugen am Ende, ja, die an diesem angeblichen Vier-Augen-Gespräch teilgenommen haben, die Unwahrheit gesagt hat. Ich weiß auch nicht, ob wir das als Untersuchungsausschuss abschließend werden klären können. Aber deswegen sei an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, dass eine Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss strafbar ist. Und wenn wir auch nach dem heutigen Tag annehmen müssen, dass einer dieser beiden Leute, einer dieser beiden Zeugen, eine Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss gemacht hat, dann will ich nicht ausschließen, dass ich damit auch nochmal die Staatsanwaltschaft beschäftigen muss, um das vielleicht nochmal irgendwie abschließend klären zu können. Wir als Untersuchungsausschuss jedenfalls werden natürlich alles dafür tun, da noch mehr in Erfahrung zu bringen. Wir hören ja noch weitere Zeugen in der Reihe, also den Gruppenleiter Kurenbach zum Beispiel, der ja auch schon mehrfach genannt worden ist heute, aber auch noch andere Zeugen, die uns dazu vielleicht noch ein paar mehr Angaben machen können. Ich weiß nicht, ob wir noch Leute aus Niedersachsen im Programm haben. Möglicherweise haben wir, glaube ich, noch nicht so eingehend drüber gesprochen. Aber da ist eine Menge vorstellbar. Nur für den heutigen Tag ist es an dieser Stelle natürlich erstmal die Situation, dass wir es nicht fertig auflösen können.
Vielen Dank. Herr Ulrich, die Union hat heute auch sehr engagiert gefragt und das auch in einem neuen Format. Drei Zeugen zeitgleich nebeneinander gesetzt. Wie bewerten Sie das neue Format?
Hier das neue Format war eine Gegenüberstellung von drei Zeugen aus dem Bereich GBA, BKA und LKA Nordrhein-Westfalen. Ich meine, das Format war notwendig, um herauszufinden, wer denn jetzt anlässlich der Geschehnisse rund um den 23. Februar 2016 die Wahrheit sagt oder nicht. Ich schicke voraus eine abschließende Klärung dieser Frage. Wer hat möglicherweise gelogen und wer sagt die Wahrheit, war auch heute abschließend nicht möglich. Das lag zum einen an Erinnerungslücken, die alle drei Zeugen aufzuweisen hatten. Zudem steht nach wie vor in einem wichtigen Punkt Aussage gegen Aussage. Der eine Zeuge hat deutlich darauf hingewiesen, dass die Worte ihm gegenüber so gefallen sind, während ein anderer Zeuge das ausgeschlossen hat. Ich erinnere daran, dass alle Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss einer unbedingten Wahrheitspflicht unterliegen, die auch strafbewehrt ist. Jetzt liegt es an uns, aus den heutigen Erkenntnissen weitere Zeugen zu befragen, beispielsweise eine weitere Beamtin, die an einem Abendessen am 23. Februar dabei war. Es geht darum, Herrn Kurenbach vom BKA zu befragen und dann erhärtet sich möglicherweise eine Richtung, wer die Unwahrheit gesagt haben möge oder nicht. Dennoch war der Tag heute wichtig, nochmal herauszustellen, dass wir im Untersuchungsausschuss die unbedingte Pflicht haben, der Wahrheit auf die Spur zu kommen und natürlich dann auch darüber sprechen müssen, wo war bei der Frage der Gefährlichkeitsbeurteilung von Amri letztlich Sand im Getriebe, wo lag Fehlverhalten von Behörden vor, was letztlich auch dazu geführt hat, dass der Anschlag nicht verhindert werden konnte.
Vielen Dank. Herr Strasser, es ist mehrfach vom Zeugen Klein heute ausgeführt worden, dass eine pure Erwähnung im Rahmen der GTAZ-Sitzung, das BKA möge einen Fall übernehmen, nicht ausreichen kann. Es bedürfe der Schriftform, das Ganze müsse von einer leitenden Dienststelle, also quasi vom Kopf des Innenministeriums in NRW gestellt werden, wenn denn NRW wolle, dass das BKA eine Verantwortlichkeit übernimmt. Wie ordnen Sie das ein?
Also mich haben die Ausführungen da nicht so wirklich überzeugt, weil wir definitiv drei Aktenfundstellen von Behörden haben, die sich handschriftliche Notizen bzw. abgetippte Notizen gemacht haben von den Sitzungen, die alle drei unabhängig voneinander wahrgenommen haben, dass es sich offensichtlich um ein Übernahmeersuchen des Landeskriminalamts gehandelt hat. Man kann jetzt streiten, muss es eine Schriftform sein, muss es schriftlich sein, aber dass man offenbar diese heiße Kartoffel Amri nicht unbedingt im BKA haben wollte, das ist, glaube ich, schon deutlich geworden und das ist sicher ein Punkt, den wir weiter verfolgen werden, den wir ja aber auch seit es den Untersuchungsausschuss gibt schon kritisch bemerkt haben oder angemerkt haben. Gab es so ein Übernahmeersuchen oder gab es nicht? Für mich spricht momentan mehr dafür, dass ein solches Übernahmeersuchen gab und warum es abgelehnt worden ist, das erschließt sich mir jetzt bis heute noch nicht.
Es ist mehrfach aus einer sehr emotional geschriebenen E-Mail des Herrn Klein zitiert worden, in der er sehr deutlich geworden ist, dass er mit dem Übernahmeersuchen vom LKA NRW nicht zufrieden war. Und wie ordnen Sie das ein?
Also es gab Emotionen auf allen Seiten. Das wurde, glaube ich, heute auch klar. Das hat auch keiner bestritten. Auch in dem Gespräch am 23.02. hat ja der Bundesanwalt Salzmann da relativ deutliche Worte gesprochen. Unklar ist, was eigentlich das konkrete Ergebnis dieses Gesprächs war. Da bestehen unterschiedliche Versionen aller Beteiligten. Und deswegen haben wir ja vor allem auch diese E-Mail von dem Zeugen Klein uns nochmal vorgenommen, ob es wirklich die Einschätzung war, wie er vorgetragen hat, dass aufgrund der Legendierung dann plötzlich eine andere Einschätzung beim BKA da war oder ob man sich eher genervt gefühlt hat von diesen ganzen Vorgängen. Und das fand ich dann schon spannend auch zu erleben im Hinblick auf Berlin und die Kontrolle am ZOP, die etwas schiefgelaufen ist, wie man sich da positioniert hat, weil er sich sehr oft auf formales Aktenwissen zurückgezogen hat. Aber dann, wenn wir uns mal damit beschäftigt haben, dann war es auch nicht immer ganz so recht. Das fand ich dann schon sehr spannend in seiner Aussage.
In Anbetracht der Zeit bedanke ich mich dann auch bei Ihnen und wünsche jetzt eine gute Nacht.
Gute Nacht, vielen Dank, dass Sie so lange da waren.
Ebenso.
Tschüss. Danke.
Ja, und nach diesen Einordnungen muss ich sagen, bin ich jetzt auch ganz froh, dass wir ans Ende des Podcasts gelangt sind und dass wir nach ganz vielen, ganz langen Podcasts, die wir jetzt in letzter Zeit geliefert haben, auch hier jetzt heute mal einen etwas knapperen liefern können. Nicht aber ohne uns zu bedanken. Wir haben als Reaktion auf die letzten beiden Folgen kleinere Spenden erhalten, beziehungsweise auch eine große Spende. Die Spenderin möchte nicht genannt werden, aber ich kann so viel verraten. Sie hat sich selber ein Weihnachtsgeschenk gemacht und hat als Reaktion auf unsere Medienfolge eine Jahresmitgliedschaft in der Bundespressekonferenz im Gegenwert von 288 € gesponsert. Hut ab und vielen Dank. Das hat mich selber etwas sprachlos gemacht. Auch Stella war beeindruckt.
Ihr hört gerade mal, hat meine Sprachlosigkeit gehört. Wie Sie hören, hören Sie nichts.
Und vielen Dank. Jetzt heißt es nur Daumen drücken, dass die Bundespressekonferenz auch meinem Antrag stattgibt, dass ich vom Status als ständiger Gast, den ich noch als Student hatte, im nächsten Jahr dann auch als ständiges Mitglied der Bundespressekonferenz geführt werde. Das ist wichtig, denn mit dieser Mitgliedschaft steht und fällt auch ein bisschen die Akkreditierung hier im Bundestag, die ich natürlich auch im nächsten Jahr gerne hätte. Für Stella haben wir immer noch keinen Weg gefunden, sich hier im Bundestag wieder zu akkreditieren. Was konkret heißt, dass ich weiterhin zu spontanen Pressehintergründen und Terminen hier im Bundestag parat stehen muss und Stella diese Arbeit wirklich nur dann abnehmen kann, wenn mindestens 36 Stunden Vorlauf irgendwie da sind und irgendein Abgeordnetenbüro es auf sich nimmt, sie als Gast einzuladen, sie dann aufwendig am Tor abzuholen und zur jeweiligen Veranstaltung mitzunehmen und zu begleiten.
Es gab aber auch schon Pressegespräche, wo auch der Zeitraum der Anmeldung keinen Unterschied macht, sondern ich darf de facto nicht hin.
Es ist wirklich abstrus und wir können dann an dieser Stelle oder wir können an gar nicht genug Stellen darauf hinweisen, dass eben die Arbeit hier durch diese Art von Prozedere wirklich erschwert wird. Was nach all den Jahren, die Stella jetzt hier im Bundestag auch schon berichtet, es geht dann jetzt bald in das fünfte Jahr, schon eine wirklich üble Entwicklung ist. An dieser Stelle dann auch quasi der Cut für heute. Wir hören uns dann wieder.
Wir hören uns wieder am 20.12. nach der Sitzung am 19.12. Und diese Sitzung wird voraussichtlich von 12 bis 18 Uhr gehen, weil es dann noch eine Gedenkveranstaltung für den Jahrestag, den dritten Jahrestag geben wird. Dadurch wird, glaube ich, das Ende dieser Sitzung ziemlich pünktlich sein. Ihr hört am 20.12. den letzten Podcast in diesem Jahr und dann sagen wir gute Nacht aus dem Bundestag.
Gute Nacht.